Hallo und herzlich willkommen bei Lora München auf der 92.4. Sie hören heute hier bei uns den zweiten Teil der Sendung über die Buen Vivir-Konferenz. Am 26. und 27. Juni fand in der alten Kongresshalle auf der Schwanthaler Höhe eine Konferenz statt, die sich mit dem lateinamerikanischen Konzept des Buen Vivir, des guten Lebens, beschäftigt hat. Was macht gutes Leben aus, lautete die Fragestellung. Vor knapp 10 Jahren integrierten die Regierungen von Ecuador und Bolivien das Konzept des Buen Vivir in ihren Verfassungen. Vorbild war die Lebensphilosophie indigener Völker Südamerikas. Dieser zufolge müsse gegenseitiger Respekt und ein soziales und solidarisches Miteinander eine Gemeinschaft charakterisieren. Auch die Natur dürfe nicht instrumentalisiert, sondern müsse respektvoll behandelt werden. Auf dem Kongress wurde versucht, Gemeinsamkeiten und Unterschiede in der hiesigen Nachhaltigkeitsdebatte und dem südamerikanischen Konzept des Buen Vivir herauszuarbeiten. Dazu waren viele Experten aus Lateinamerika und Vertreter indigener Organisationen nach München eingeladen worden, um auf dem Kongress mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die sich hierzulande mit den Themen nachhaltiges und solidarisches Wirtschaften oder Postwachstumsökonomie beschäftigen. In der heutigen Sendung werden wir einige Ausschnitte von der Konferenz hören, zum Beispiel von Professor Uli Brandt, Politologe an der Uni Wien, der vor kurzem das Buch »Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus« herausgebracht hat. Gregor Barrier, der seit vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Friedensförderung, indigene Rechte und Dialog tätig ist, hat sich auf der Konferenz mit dem Thema Buen Vivir als Grundrecht, Wunsch und Wirklichkeit in Bolivien und Ecuador auseinandergesetzt. Außerdem gibt es kurze Statements des ecuadorianischen Politikers und Autors Alberto Acosta und von Thomas Brose vom Klimabündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder. Dabei geht es um die Frage, was können wir als Bürgerinnen und Bürger tun, um unsere Lebens- und Produktionsweise zu verändern? Und zum Schluss hören wir Bernadette Julia Felsch vom Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, RGU. Sie hat die Buen Vivir-Konferenz organisiert.
Hier ist Lora München auf der 92.4.
Jetzt aber legen wir los mit Gregor Barrier, der lange in Lateinamerika gelebt hat, unter anderem in Argentinien, Bolivien, Kolumbien und Mexiko. Derzeit schreibt er am Center for Latin American Research and Documentation in Amsterdam seine Promotionsarbeit über neue indigene Entwicklungsvisionen in Bolivien und Ecuador. Er hat sich auf der Konferenz mit dem Thema Buen Vivir als Grundrecht, Wunsch und Wirklichkeit in Bolivien und Ecuador auseinandergesetzt. Eingangs wurde ja schon erwähnt, dass vor knapp 10 Jahren die Regierungen von Ecuador und Bolivien das Konzept des Buen Vivir in ihre Verfassungen als Staatsziel aufgenommen haben. Dem voran ging in beiden Ländern die Ausarbeitung einer neuen Verfassung durch eine verfassungsgebende Versammlung. Im ersten Teil seines Vortrags beschreibt Gregor Barrier die neuen Verfassungen Ecuadors und Boliviens und den damit einhergehenden Verfassungsprozess.
Es ging hier ja nicht um die Verfassung von irgendwelchen juristischen Gesetzen oder nicht nur, sondern das war ein Forum, es waren in beiden Fällen das erste große Forum, in dem eben eine hohe soziale Partizipation stattfand. Ich habe gerade heute nochmal nachgeschaut, allein in Bolivien wurden 3000 Vorschläge von sozialen Organisationen eingereicht. In Ecuador lagen dieser Unidad de Participación Social 1600 Vorschläge für die Verfassung vor. 70.000 Personen haben ihre Meinung direkt vor den Verfassungsmitgliedern geäußert. Also das kann man sich vielleicht so aus unserer Perspektive nicht vorstellen. Es ging hier nicht so sehr darum, wie kann man den Artikel 9 formulieren, sondern es ging darum, ganz philosophische Fragen, die übrigens gestern auch angesprochen wurden. Wer sind wir? Was wollen wir? Und wie wollen wir als Gesellschaft leben? Also es war ein Forum, bei dem eben zum ersten Mal auch diese Buen Vivir-Idee einer ganz breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde und dadurch eine öffentliche Debatte hervorgerufen wurde. Natürlich ist Buen Vivir schon viel früher auch konzeptionell entwickelt worden, weil es ja, wie wir gesehen haben, sehr stark auch aus der indigenen Erfahrung hervorkommt. Aber hier, es gab zum Beispiel, erinnere ich mich, 2004 hat das Goethe-Institut weltweit eine Initiative gestartet, was ist Fortschritt? Und daraufhin hat man in Bolivien gesagt, gibt es bei uns nicht, bei den Indigenen, diese Idee. Ne? Also es gab diese Reibung mit der westlichen Fortschrittsidee. Also es gibt natürlich viele Ansätze dieser Buen Vivir-Idee, aber das war eben das erste Mal, dass das aus dieser ganz engen Entwicklungscommunity heraus neue Entwicklungsideen entwickelt wurden. Und das auch, was ich total spannend finde, in Reibung. Das war ja das Spannende in diesen verfassungsgebenden Versammlungen, dass da ja natürlich auch noch die Konservative, die Neoliberale und die oligarchische Opposition zum Teil präsent war. Und erst in der Auseinandersetzung, in der Reibung, im Konflikt mit denen, ist es also zu einem sehr reifen Vorschlag gekommen. Aber, und jetzt Vorsicht, natürlich ist das, was da festgeschrieben ist, auch nicht genau die Definition, die viele Akteure sich gewünscht hätten. Denn hier, und da gibt es neue Ansätze, die sehen Verfassung eher als Narrativen, als eine Narrative, wer wir sind, was wir wollen. An dieser Narrative, an dieser kollektiven Narrative haben viele Hände mitgeschrieben. Und die eine oder andere Hand hat das Ganze dann noch ein bisschen vermindert vom Ansatz oder verändert. Wir haben in einer kleinen Forschungsarbeit einfach mal geschaut, welche Akteure haben welche Agenda gehabt. Und da kommt ganz klar zum Vorschein, dass es im Prinzip drei Agenden, drei wichtige Mandate gab, mit denen auch die verschiedenen Akteure in die verfassungsgebende Versammlung gingen. Bei der einen ging es darum, ganz wichtig, dass die Ressourcen umverteilt werden müssen und dass die natürlichen Ressourcen wie Erdöl industrialisiert werden sollen. Das war ein ganz wichtiger Claim der verschiedenen sozialen Organisationen im Vorfeld. Bei dem anderen Thema ging es darum, dass der Rechtsstaat wieder aufgebaut wird, gestärkt wird. Und das dritte große Cluster, das dritte große Thema sind eben die Veränderung des Staates in einen plurinationalen Staat. Warum zeige ich Ihnen diese Liste? Um Ihnen zu zeigen, dass es hier verschiedene Reformtendenzen gab. Und das Interessante ist auch, dass diese Reformtendenzen sich zum Teil widersprechen, dass es Zielkonflikte gibt. Es ist nämlich zum Beispiel so, dass in beiden Ländern der Staat nach diesen neuen Verfassungen die Aufgabe hat, das Land zu industrialisieren, die natürlichen Ressourcen zu nutzen und soziale Investitionen zu tätigen. Und gleichzeitig eben im Rahmen einer Plurinationalität das Buen Vivir zu unterstützen. Es gibt hier also ganz klare Zielkonflikte. Und das Problem ist, in der Verfassung ist nicht festgeschrieben, wie diese Konflikte gelöst werden könnten. Vielleicht noch einen kurzen Blick zu dem Highlight, eben diesem Recht der Natur, das in der Verfassung ist. Hier ist die Natur ein Rechtssubjekt, kein Objekt mehr. Und damit ist sie ähnlich wie zum Beispiel ein Patient, der im Koma liegt. Gibt es jemanden, der für die Natur zuständig ist und der sich um sie sorgen kann? Und es können alle möglichen Akteure sich für sie einsetzen. Das ist ein ganz neuer Ansatz, erstmals in der Verfassung Ecuador. Immer wieder ist es wert, diesen Artikel 71 zu lesen. Man muss aber auch sagen, es ist inspiriert in vielerlei Ideen. Also es gab schon in den 70er Jahren eben einen Autoren wie Stone, die vom Recht der Natur gesprochen haben, die natürlich bitterlich ausgelacht wurden. Wie kann denn die Natur Rechte haben? Hat sie dann auch noch Pflichten irgendwann? Das waren so die Argumente. Wie sieht es mit dem Vivir Bien aus? Das ist auch ganz interessant, wie sich die beiden Verfassungen unterscheiden. In Bolivien ist Vivir Bien eher eine Aspiration. Es ist keine Definition in der Verfassung und erst in einem Gesetz später, diesem Gesetz 300, wird das als ein neuer Horizonte alternativ zum Kapitalismus definiert, mit eben auch diesen Charakteristika, dass es um das Buen Vivir, Harmonie mit sich selber, ne, mit seiner näheren Umgebung, mit seiner Community und mit der Natur. Ich finde das in der bolivianischen Verfassung inspirierender. Es geht hier eher um eine Frage, um ein Ziel, das man noch konstruieren muss. Um etwas, das eine Frage, die man da sein muss. Eine Frage, wenn ein Projekt in eine Community kommt, muss die Frage gestellt werden, wie könnte das Buen Vivir betreffen. Im Falle der ecuadorianischen Verfassung, ohne jetzt dann weiter in Details zu gehen, ist es ganz interessant, wie das Buen Vivir zu einer Interpretation uminterpretiert wurde ein bisschen in der Verfassung. Wie gesagt, mehrere Hände, die diesen Text geschrieben haben. Und daraus wurde dann eine staatliche Verpflichtung, soziale Rechte zu erfüllen und eigentlich ein klassischer erste, zweite, dritte Generation an Rechten, an Menschenrechten, die erfüllt werden sollen. Aha, und dann die Bevölkerung hat die Pflicht, dazu beizutragen. Also hier ein sehr Statism-View, also ein sehr staatszentrierter und technokratischer Blick auf Buen Vivir. Der Staat muss dafür sorgen, dass es den Menschen gut geht und der weiß schon, was für sie gut ist. Das sind nämlich diese sozialen und kulturellen Rechte. Und die Bevölkerung muss dazu beitragen, dass der Staat das umsetzen kann. Das ist so ein bisschen die Philosophie, die in der äquatorianischen Verfassung ist.
Soweit Gregor Barrier zu dem, was über Buen Vivir in den Verfassungen von Ecuador und Bolivien steht. Als nächstes schaut Barrier drauf, wie das Staatsziel Buen Vivir in der Verfassung real umgesetzt worden ist. Wie verlief in den letzten Jahren der Kampf um die Auslegung der Verfassung? Haben die Indigenen profitiert? Barrier beantwortet die Fragen anhand einiger Konfliktlinien, die in beiden lateinamerikanischen Ländern auftraten.
Es ist erstaunlich, wie viele Konflikte es gab und von Anfang an in der Umsetzung. Und hinter diesen Konflikten gibt es schon auch eine Logik. Es ging um das Ley de Aguas, um das Wassergesetz. Es ging um Ley Minera, wo die Indigenen auch, als verschiedene indigenen Organisationen, sich mit der Regierung in Konflikt gerieten. Und dann letztendlich auch um die Ronda Petrolera, die Ausschreibung der Lizenzen zur Erdölförderung in 2012. Also es gibt hier eine sukzessive Abfolge von Konflikten, bei denen verschiedene indigene Akteure, ganz wichtig, nicht alle. Es gibt auch eine ganze Menge indigene Akteure, die bis heute zum Teil die Regierung unterstützt haben. Aber es gibt eine Reihe von anderen Akteuren, die sich systematisch mit ganz klaren Positionen gegen die Umsetzung und die Interpretation dieser Verfassung, eine Auslegung der Verfassung und die Umsetzungsgesetze gewehrt haben. Ähnlich ist es in Bolivien. Dort gab es den Vorschlag einer Ley de Madre Tierra, der ganz partizipativ fast wieder in einem sehr hohen partizipativen Ansatz elaboriert wurde und dann später in einem Rahmengesetz völlig verwässert wurde, 2012. Etwas früher gibt es dann einen Bruch zwischen verschiedenen indigenen Organisationen in Bolivien und Ecuador, in beiden Ländern. Ein Bruch, der bis heute anhält. Was sind die Ergebnisse? Diese Phase der Konflikte und der Umsetzung der Verfassung, es geht uns sozusagen auch um die, was einige Autoren die Pugna por la Interpretación de la Constitución, der Kampf um die Auslegung der Verfassung, die ja doch, obwohl sie schon moderat in einigen Aspekten war, obwohl sie nicht nur die indigene Vision widerspiegelt, aber die ja doch einen sehr hohen Claim hatte, einen sehr hohen Ansatz, eine ganz innovative Rechte hatte. Diese Verfassung wurde nach und nach verwässert. Daher gibt es auch diesen Ausdruck der Dekonstitutionalisation, der Entkonstitutionalisierung der Verfassung via aller möglichen Vorschriften, Dekrete und Gesetze. Und das kann man wirklich systematisch nachverfolgen. Ein gutes Beispiel ist eben dieses Gesetz der Mutter Erde, bei dem letztendlich dann doch wieder über eine Hintertür als Zwischenlösung, in Anführungszeichen, das Wort nachhaltige Entwicklung eingeführt wird. Der Neoextraktivismus zeichnet beide Länder auch aus. Beim Neoextraktivismus geht es darum, koloniale Tendenzen der Nutzung von natürlichen Ressourcen und des Exports wieder einzuführen, mit dem einzigen Unterschied, dass der Staat eine andere Rolle hat als in dem neoliberalen Modell und eben sich da auch bis zu einem gewissen Level das nutzt für die soziale Investition. Nach 10 Jahren Umsetzung kann man sagen, dass sich die Situation der Indigenen zumindest was ihre Freiräume und ihre Autonomie betrifft, verschlechtert hat. Man spricht ja weltweit von Shrinking Spaces of Civil Society, also dem eingeschränkten Freiraum der Zivilgesellschaft, dem Einschränken der Meinungsfreiheit und der Versammlungsfreiheit. Die indigenen Organisationen sind heute in beiden Ländern gespalten. Es gibt also welche, die die Regierung noch unterstützen, andere, die sich sehr abgewandt haben, geschwächt. Es gibt einen Zentralismus, der in Ecuador noch wesentlich ausgeprägter ist als in Bolivien. Und ganz wichtig, die Schlüsselfragen, die dahinter stecken, weil hinter Buen Vivir, und da kommen wir gleich noch zum Abschluss drauf, stecken auch wichtige Fragen. Es geht um selbstbestimmte Entwicklung, selbstbestimmte Prozesse im Umgang mit ihren Territorien. Die wurden nicht angegangen. Wenn man schaut, wenn es um Landverteilung geht, wenn es um Autonomie geht, wenn es um gentechnisch behandeltes Saatgut geht, das ja eigentlich in der Verfassung verboten wurde und jetzt als letzten Akt des Präsidenten dann doch wieder über Hintertüre eingeführt wurden, gibt es also da keinen Fortschritt festzustellen. Es gibt also in beiden Ländern Indigene, die, wenn sie sich in einer gewissen Konformität haben, sind sie erlaubt, sind sie gut, sind sie auch als Folklore-Element vielleicht interessant, aber wenn es um strategische Interessen geht, dann werden sie massiv diffamiert, verfolgt, über alle möglichen öffentlichen Kanäle auch niedergemacht. Es gibt aber auch in beiden Ländern Fortschritte. Also zum Beispiel im Thema Gesundheit und Erziehung ist mittlerweile, dass da Indigene mitsprechen dürfen, können, müssen, ist, glaube ich, state of the art. Also das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Das haben sie sich erkämpft. Es gibt auch ein paar Fälle, bei denen das Recht der Natur eingesetzt wurde und auch erfolgreich.
Grundsätzlich habe sich für Indigene die Situation in den letzten 10 Jahren eher verschlechtert als verbessert, stellt Gregor Barrier fest. Auch wenn es kleine Erfolge für indigene Gemeinschaften zu verzeichnen gäbe. Das Konzept des Buen Vivir sei nicht mit Leben erfüllt. Eigentlich eine sehr deprimierende Bilanz. Im letzten Teil seines Vortrags geht es darum, wie sich die verschiedenen Akteure in Bolivien und Ecuador selbst wahrnehmen. Linke Regierungsmitglieder, linke Parteivertreter und Indigene.
Also zum einen bei den regierungsnahen Mitarbeitern oder auch Ministern, die ich da interviewt habe, ist halt diese Stimmung ist wirklich so, ahora es cuando, carajo. Das ist so ein bisschen die Stimmung gewesen. Hier, jetzt haben wir die Macht, die neoliberalen Eliten waren dran, jetzt sind wir mal dran. Das ist die Message. Und wir haben das über Demokratie, Protest und alles Mögliche gewonnen. Und Evo Morales ist das beste Beispiel dafür. Er mag ja Täter sein in dem, was er auch als Präsident tut, aber er war auch Opfer. Er hat schlimmste Dinge erlebt, USAID hat vor seinen Augen seine Compañeros lebendig verbrannt, es gab ganz schlimme Situationen, er wurde systematisch im Parlament verurteilt, er war auch Opfer. Und dieses Gefühl, wir waren Opfer und jetzt sind wir an der Macht, das ist wir werden jetzt diese alten Oligarchen, diese Eliten da rausdrängen, das ist ein sehr starkes Gefühl bei regierungsaffinen Akteuren. Ich cluster das so ein bisschen. Das ist natürlich eine schandhafte Generalisierung, aber es ist schon sehr oft aufgekommen. Die Polarisierung ist bei diesen Akteuren, die regierungsnah sind, eher so zwischen neoliberal und antineoliberal. Das ist für sie die Teilung, die sie sehen. Und sie sind antineoliberal oder patriotisch. Sie betonen auch oft die symbolische Veränderung. Ich höre oft solche Dinge wie, hat man das schon mal gesehen, dass Indigene erster Klasse Business fliegen? Ne? Hat man das früher gesehen, dass so eine Ministerin eine ehemalige Haushaltshilfe war? Das ist eine symbolische Veränderung und sie wollen dafür auch geschätzt werden. Und das stimmt ja auch, dass allein der Anteil zum Beispiel an indigenen Vertretern im Parlament gestiegen ist. Was ich nicht feststellen kann bei den regierungsnahen Akteuren, ist die Idee von Checks and Balances. Es gibt diese Idee nicht. Es gibt die Idee, dass wir die Macht haben, aber es gibt nicht die Idee, dass absolute Macht gefährlich ist. Ein anderes Thema ist auch bei den Regierungsnahen, wir müssen handeln. Es ist ein armes Land. Wir brauchen das Geld, wir brauchen die Investitionen, also Acciones. Wir müssen was unternehmen. Es war eine Ablehnung, es war sogar am Anfang ein Anti-Intellektualismus in diesen Regierungen. Die Furcht davor, dass man alles wieder 100-fach diskutiert. Aber genau das wäre ja notwendig gewesen. Weil das Buen Vivir war ja noch nicht ein Konzept, das absolut ausgereift war. Es war ein Konzept, das man noch hätte mit Leben erfüllen müssen. Was heißt denn plurale Wirtschaft? Was heißt denn Economia Comunitaria? All diese Dinge waren ja noch nicht völlig ausgereift. Sie sind zum Teil vorhanden, aber wie hätten sie denn voll erblühen können in diesem neoliberalen Kontext? Hier wäre ein Dialog, ein Austausch, auch Experimente notwendig gewesen. Dies wurde zum größten Teil abgelehnt. Es gab wirklich eine Ablehnung gegen zu viele intellektuelle Überlegungen. Und beide Präsidenten haben immer wieder, habe ich von Zeitzeugen gehört, gesagt, ich möchte Ergebnisse, bringt mir Ergebnisse, setzt das Budget um, baut die Sachen, wir wollen Dinge, wir müssen Wahlen gewinnen. Das ist so ein bisschen der Druck, den sie sich selber aufgebaut haben. Und last not least, es gibt bei den regierungsnahen Akteuren die Idee, wir sind das Volk. Ja, wir sind das Volk, wir vertreten das und macht euch mal keine Sorgen, liebes Volk. So, dass in dem Volk, gerade auch in Bolivien, wo man alle Indigenen mit den Cocaleros, mit den Colonizadores zusammengewürfelt hat in einem Konzept, dass es da Asymmetrien gibt, Machtverhältnisse, völlig unterschiedliche Wirtschaftsformen, auch unter den Indigenen, das wird so nicht wahrgenommen. Kommen wir kurz nochmal bei den Indigenen. Akteuren. Was habe ich da festgestellt? Zum einen in der Praxis vermischen sie auch konventionelle Ideen von Entwicklung mit der Buen Vivir-Idee. Und das ist auch natürlich. Ich meine, es sind ja auch Territorien, die ganz unter verschiedenen Druckverhältnissen sozusagen ausgesetzt waren. Sie fühlen sich instrumentalisiert. Sie fühlen ihr Konzept instrumentalisiert, weil die Regierung Ich habe oft gehört, was machen wir denn jetzt noch alles im Namen des Buen Vivir? Autobahnen für das Buen Vivir, Flugzeuge für das Buen Vivir, ja, alles im Namen von Buen Vivir. Sie haben das Gefühl einer Enteignung ihres Entwicklungsmodells. Und deshalb gibt es einige Indigene, Denker auch, die reden von einer Abtrennung, von einer Bifurkation. Die sagen, dann macht ihr mal euer Buen Vivir, wir glauben euch gar nicht, dass das was Ernsthaftes ist. Das ist nur wieder ein Diskurs. Es gibt einen Vorschlag von Atahualpa Oviedo, das abzutrennen. Sozusagen ein essentiell indigenes Sumach-Kausai-Konzept und eine Mode, eine Marke oder ein neues Label. Ne, das macht ihr das mal. Aber unseres ist, also es gibt diese Gegenüberstellung. Also abschließend lässt sich sagen, dass tatsächlich die Umsetzung sich sehr schwierig gestaltet hat. Das hat aber enorme internationale Auswirkungen gehabt. Also allein, dass der 22. April der Tag der Mutter Erde ist und dass es auf allen möglichen internationalen Foren diskutiert wurde. Es hat uns aber auch ganz interessante Ideen hinterlassen. Wenn man heute die Dokumente der Indigenen liest, die Vorschläge, wie zum Beispiel von Pacto Unidad, das sind ganz tiefe philosophische Dokumente, an denen man anknüpfen kann. Und die Indigenen selber knüpfen da auch immer wieder dran an. Letztendlich, was ich gesehen habe in diesen Buen Vivir-Diskussionen mit Indigenen ist, es geht nicht darum, ob es etwas Eigenes ist oder nicht. Natürlich ist das Eigene wichtig. Es geht um die Kontrolle darüber. Es geht darum, die kulturelle Kontrolle darüber zu bewahren. Und das Gefühl, das die Indigenen haben bei diesen großen Entwicklungsprojekten und nach mehr als 500 Jahren auch Erfahrung mit Globalisierung, ist eben, dass sie die Kontrolle über die Einführung der Modernität immer verloren haben, dass sie aus den Fugen geraten ist, dass dadurch ihre Harmonie zerstört wurde. Also mit anderen Worten, es geht nicht darum, Modernität versus alte traditionelle Vorstellungen. Es geht darum, dass Indigene, was ich aus diesen Konflikten sehe, die Kontrolle nicht verlieren wollen über die Modernität, weil wenn sie diese Kontrolle verlieren als Gemeinschaft, dann hat sie schädliche Auswirkungen und zerstört sie. Bis hierhin, danke.
Soweit Gregor Barrier, der seit vielen Jahren in der Entwicklungszusammenarbeit im Bereich Friedensförderung, indigene Rechte und Dialog tätig ist. Derzeit schreibt er am Center for Latin American Research and Documentation in Amsterdam seine Promotionsarbeit über neue indigene Entwicklungsvisionen in Bolivien und Ecuador.
Noch nicht Mitglied im LoRa-Förderverein? Aufnahmeanträge zum Runterladen gibt's unter www.lora924.de oder wir schicken Ihnen Informationsmaterial zu. Telefonnummer 480 2851. 480 2851. Für nur 5 Euro im Monat unterstützen Sie Ihr freies Radio auf der 92.4.
Sie hören heute bei LoRa München 92.4 Ausschnitte von der Buen Vivir-Konferenz, die am 26. und 27. Juni in der alten Kongresshalle auf der Schwanthaler Höhe stattgefunden hat. Buen Vivir ist Spanisch und heißt gutes Leben, und was heute gutes Leben ist, das war die zentrale Frage auf der Konferenz. Buen Vivir ist ein indigenes Konzept hin zu einem Leben im Einklang mit sich selbst, dem Mitmenschen und der Natur. Ein gutes Leben soll sich daran orientieren, wie die Nutzung der vorhandenen menschlichen und natürlichen Ressourcen für alle, Mensch und Natur, nachhaltig gestaltet werden kann. Es bietet als solches einen Gegenentwurf zum wachstumsorientierten Wirtschaftsmodell. Aber wie wir hören konnten, ist es zwar in der Verfassung Ecuadors und Boliviens als Staatsziel verankert, aber die Realität ist eine andere. Viele hochrangige Experten aus Lateinamerika und viele Vertreter indigener Organisationen waren nach München eingeladen worden, um über die Lebensphilosophie indigener Gesellschaften in Lateinamerika zu diskutieren und der Frage nachzugehen, inwieweit Buen Vivir-Konzepte auf westliche Gesellschaften übertragen werden können. Wir kommen jetzt zu Professor Ulrich Brandt vom Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Brandt sprach auf der Konferenz in der alten Kongresshalle von der Überwindung der konventionellen Lebensweise als Bedingung für Buen Vivir. Der Politologe forscht unter anderem zu Globalisierung, internationaler Umwelt- und Ressourcenpolitik, sozial-ökologischer Transformation und Lateinamerika. Er war Mitglied der Enquete-Kommission Wachstum, Wohlstand, Lebensqualität des Deutschen Bundestags. Vor kurzem hat er zusammen mit Markus Wissen das Buch Imperiale Lebensweise zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus veröffentlicht. Die darin entwickelten Fragen und Thesen stellt er nun vor.
Ausgangspunkt des Ansatzes des Buches war eine Irritation. Markus Wissen und ich kommen so aus der internationalistischen Bewegung, aus der Umweltbewegung, haben natürlich dann an der Uni auch gearbeitet, geforscht. Warum gab es gerade in der Krise 2008 folgende, wo es ja offensichtlich ist, dass dieses Wirtschaftssystem enorme Probleme generiert, und zwar nicht nur durch den Finanzmarktkapitalismus, da war es ja offensichtlich, sondern auch aufgrund der Produktionsweise. Der Stern Report 2006 wurde publiziert über die Kosten, die wachsenden Kosten des Klimawandels, der vierte Bericht des Weltklimarates, des sogenannten, und vieles andere. Warum war die Lösung eben nicht, obwohl es dann schon seit 15 Jahren die Diskussion um Nachhaltigkeit gab, die Rio-Konferenz, warum wurde nicht Richtung Nachhaltigkeit, Richtung einer solidarischen Gesellschaft und solidarischen Weltwirtschaftsordnung umgesteuert, sondern warum wurde weiter Austeritätspolitik betrieben und eine Krisenpolitik, die vor allem die dominante Wirtschaft stützt? Denken Sie an die Schrottprämie, ja, dieses, ich glaube, eines der erfolgreichsten politischen Instrumente, was es je gab in Deutschland, 5 Milliarden Euro, damit Menschen für sozusagen vorzeitig ihr noch nicht ganz verbrauchtes Auto verkaufen und damit die Wirtschaft stärken. Der Rechtspopulismus, man könnte in vielen Fällen auch sagen, der Rechtsextremismus, ist sowas wie eine, Nora Retzel hat das mal genannt, rebellierende Selbstunterwerfung. Also es gibt die Rebellion gegen das System, ja, aber es gibt eben auch eine Form der Selbstunterwerfung, dass viele Menschen halt doch denken, sie können nicht so viel machen oder sie partizipieren sogar. Die Frage, die wir sozusagen uns alle stellen mit den Begriffen ist, warum gibt es in einer Phase auch der Instabilität, der weiteren Instabilisierung, was ist die Suche nach Stabilisierung? Und da kommen wir eben auf Begriffe wie imperiale Lebensweise und Externalisierungsgesellschaft. Wir wollen also anzeigen mit dem Begriff der imperialen Lebensweise, und denken Sie bitte immer die imperiale Lebensweise mit der imperialen Produktionsweise, weil dann laufen wir nicht auf die Gefahr, von uns selber als grüne Konsumentinnen die Rettung der Welt zu erhoffen. Natürlich spielen eben Konsumpraktiken Alltag eine Rolle, aber es geht auch um Produktion, und der Grundgedanke von uns ist, es gibt einen anhaltenden und auch veralltäglichten Zugriff auf die billige Arbeitskraft, auf die billige Ressourcen der Welt, und zwar überproportional. Und das ist nicht nur eben über Konsummuster abgedeckt, sondern auch politisch, rechtlich, ideologisch. Denken Sie an rassistische Muster und offen auch, das war ja die letzte Bemerkung gerade, gewaltförmig. Und die Frage der alltäglichen Praktiken, die kann mit dem Begriff wie Habitus gefasst werden. Also bestimmte Vorstellungen von gutem Leben, das Auto soll größer werden, das Häuschen soll, es soll zumindest ein Eigenheim sein, eine bestimmte Form des Urlaubs, der Mobilität und anderes, das ist hegemonial. Das ist ein Begriff von Antonio Gramsci, das ist tief in die Gesellschaft eingeschrieben und trifft auf Zustimmung. Unsere These ist auch ganz stark, dass wir immer weniger mit der Kategorie Nord und Süd zurande kommen, sondern dass ja gerade in den Mittelschichten des globalen Südens, 200, 300 Millionen Menschen in China, ich war jetzt gerade 2 Wochen in Argentinien und Chile, dass ja dann, wenn Geld da ist, wenn die Mittelschicht wächst, dass auch dort die Konsummuster steigen, auch bestimmte Produktionsnormen, also dass wir nochmal genauer schauen müssen, wie auch eben die imperiale Lebensweise sich im Süden viel gebrochener, viel exklusiver ausbreitet. Wolfgang Sachs, der Entwicklungsforscher, hat das mal vor vielen Jahren genannt, wie im Westen, so auf Erden. Also eine Attraktivität, eine Entwicklungsweise, die wohl sozusagen auch attraktiv in anderen Ländern ist. Ein Beispiel, das ich immer wieder bringe, ich war 2014 zum ersten Mal in Myanmar, in Burma. Das Land hat sich 2012 geöffnet nach einer Militärdiktatur, ein sehr ressourcenreiches Land, und jetzt kam das ganze Kapital rein, um zu investieren, um da die Ressourcen für den Weltmarkt zu bekommen. Und unser Gastgeber, NGO-Aktivist in Yangon, also in der Hauptstadt, früher Rangoon, hat uns erzählt, seine Erfahrung ist, dass zwischen 2012 und dann Mitte 2014 sich alle 8 Monate die Anzahl der Automobile verdoppelt. Also ein hyperbeschleunigter Entwicklungspfad. Die ein bisschen zu Geld kommen oder zu ein bisschen mehr Geld kommen, haben nichts anderes im Kopf, als sich ein Auto zu kaufen. Und es ist völlig offensichtlich, dass die Infrastruktur da nicht mitwächst und dass das Automobil zum Stehmobil wird. Historisch argumentieren wir, haben uns ein bisschen als Hobbyhistoriker sozusagen befasst, dass eigentlich der Kolonialismus selber, also die Eroberung Lateinamerikas ab 1492 und dann sozusagen durch die jetzt 525 Jahre hindurch, eigentlich die imperiale Lebensweise hergestellt hat und von ihr vorangetrieben wird, und zwar in Europa, sehr stark. Das Gold, das Silber, später agrarische Produkte, andere mineralische Produkte kamen an, haben zu Wohlstand geschaffen bei den Eliten, haben zu Möglichkeit geschaffen, Kriege zu führen, anderes. Aber noch viel mehr hat die imperiale Lebensweise die Verhältnisse im globalen Süden, in Lateinamerika, strukturiert durch Ausbeutung, durch später den Sklavenhandel und anderes. Im 19. Jahrhundert, ich mache das jetzt mit Riesenschritten, verallgemeinert sich oder diffundiert die imperiale Lebensweise in die oberen Mittelschichten durch, Kaffeehäuser entstehen, Südfrüchte werden konsumiert und anderes. Und die imperiale Lebensweise im globalen Norden, in Westeuropa, den USA oder Nordamerika, also auch Kanada und Japan, setzt sich vor allem in der Nachkriegszeit durch. Und das muss man erstmal anerkennen, und viele der Älteren von Ihnen werden das ja am eigenen Leib erfahren haben, dass das erstmal mit einer enormen Verbesserung von Lebensbedingungen hergeht. Also es wäre zu einfach zu sagen, na, jetzt leben wir alle über unsere Verhältnisse und wir müssen alle irgendwie abschneiden und wir müssen alle ganz, ganz hart verzichten, sondern es gibt ja eine Erfahrung, werden wir nicht sicher nachher noch diskutieren, eine Erfahrung in der Gesellschaft, dass eben 3, 4 oder 5 Jahrzehnte mit Wirtschaftswachstum, mit kapitalistischem Wirtschaftswachstum, mit Naturausbeutung, mit Ausbeutung des globalen Südens, hier die Lebensverhältnisse sehr, sehr stark verbessert wurden. Ich habe das Buch vor einigen Wochen in Frankfurt am Main vorgestellt und Hans-Jürgen Urban von der IG Metall hat das kommentiert und hat gesagt, das ist das Dilemma, das die Gewerkschaften haben. Wir verkämpfen hier, und deshalb wollen die Mitglieder auch, dass wir, sind sie Mitglieder, dass wir die Lebensverhältnisse hier der Beschäftigten verbessern, aber gleichzeitig wissen wir oder ahnen es zumindest, dass wir Teil der imperialen Lebensweise sind. Dieses Dilemma, mit dem politisch umzugehen und dann eine Perspektive des Buen Vivir zu haben, das ist die Aufgabe oder eine der zentralen Aufgaben von heute. Und umso mehr noch müssen wir heute anerkennen, dass 2/3 der Menschheit sozusagen nicht jetzt de facto schon gehen, aber 2/3 der Menschheit wünschen sich, oder hoffentlich in Zukunft gibt es dann Alternativen, aber erstmal wünschen sich viele, dass sie eben diese fossilistische, industrialistische und kapitalistische Lebensweise auch leben können. Wir wollen darauf hinweisen, dass die gewaltförmige Ordnung, die in Ecuador dazu führt, dass die Bergbauunternehmen zusammen mit der Regierung, die eben Bergbaugesetze macht für die Unternehmen, dass dieser gewaltsame und gewaltförmige Zugriff hier ein Stück weit Normalität wird. Entweder man will es nicht wissen oder man meint, man kann nichts machen oder es verschwimmt irgendwie in den Strukturen. Wir nennen das Hegemonie im Sinne von eben Herrschaft durch Konsens und tief in die Subjekte eingeschrieben. Wir weisen auf den Widerspruch hin, dass einerseits die imperiale Lebensweise einen klassenübergreifenden Charakter hat. Also bei allen Unterschieden von Einkommen leben die allermeisten Menschen hier, ich mache hier auch kein Armenbashing, ja, und ich habe vor allem auch nicht diesen moralisierenden Absicht. Erstmal hat die imperiale Lebensweise als Grundstruktur einen klassenübergreifenden Charakter. Die Menschen hier leben weitgehend die imperiale Lebensweise, und zwar, wie auch gesagt wurde, als Zwang, als Strukturzwang, aber sie ist selber auch klassenspezifisch. Denken Sie an Statuskonsum, denken Sie an die Vergleiche, mein Nachbar hat sich ein größeres Auto gekauft, brauche ich jetzt ein neues Handy oder nicht, was ist Status, was ist Mode, welche Klamotten sind gerade in, da kommt eine Klassenspezifik rein. Ja? Ich weiß nicht, ob viele Menschen ein SUV wollen, aber de facto haben ihn nicht so viele und der SUV ist ja gerade ein Ausdruck von Klassenspezifik, von Männlichkeit und anderem. Damit kommen wir auf etwas, glaube ich, sehr Wichtiges, was wir begreifen müssen, wenn wir hier ein Buen Vivir realisieren wollen, im Sinne, wie es hier auch auf der Konferenz thematisiert werden soll. Es gibt eine Gleichzeitigkeit von Krisenbewusstsein. Irgendwie wissen viele Menschen um die multiple Krise, um die Vielfachkrise, ökologisch, Nord-Süd, ökonomisch und anderes. Aber die imperiale Lebensweise ist Teil der Krisenanpassung. Ja, es gibt eine Stabilisierung, Stichwort Abwrackprämie. Österreich heißt es dann niedlich natürlich Schrottprämie. Hört sich viel drolliger als Abwrackprämie. Krisenanpassung und gleichzeitig führt es zur Verschärfung der Krise, weil eben die grundlegenden Dynamiken im Bergbau und anderem nicht beendet werden. Das führt zu ökoimperialen Spannungen, wie wir das nehmen, weil eben zunehmend Länder des globalen Südens, denken Sie an das Landgrabbing von China in anderen südostasiatischen Ländern, vor allem in Afrika, sich immer weniger das Außen sein wollen, sondern sich selber ein Außen schaffen und man kann eben auch ein Stück weit die Abschottungspolitik gegen Flüchtlinge als autoritäre Stabilisierung der imperialen Lebensweise begreifen? Oder denken Sie nur an das Versprechen von Trump gegenüber seinen Wählern? Er sagt ja mehr oder weniger unverblümt, wenn ihr mich wählt, sichere ich euch die imperiale Lebensweise. Ja? Bush Senior hat 1992 auf der Rio-Konferenz gesagt, es ging ja um die Konvention zu Klima, zu biologischer Vielfalt, zu Wüsten und zu anderem. Und Präsident Bush hat damals gesagt, wir können ja gerne über internationale Politik sprechen, aber unser Lebensstil steht nicht zur Disposition. Und das ist sozusagen die Grammatik bis heute der imperialen Lebensweise.
Sagt Professor Ulrich Brandt. Deutlich wird in seinem Vortrag, dass wir auf Kosten anderer leben. Dass wir auf Kosten großer Teile der Erdbevölkerung unser Leben führen. Und dass uns das auch durchaus bewusst ist. Wir aber auch unsere imperiale Lebensweise so verinnerlicht haben, dass wir gar nicht so einfach mal hergehen und unsere Lebens- und Produktionsweise ändern können. Wie also können Alternativen aussehen? Als nächstes zeichnet Brandt die Konturen einer solidarischen Wirtschafts- und Lebensweise.
Erstmal warnen wir vor zwei falschen Alternativen. Die erste falsche Alternative ist die, dass man denkt, es gibt ja eine Lösung und die Lösung liegt in der Technologie. So wichtig technologische Entwicklungen sind, so sehr ist es so eine Art Magic Bullet, so eine Art goldener Weg, wenn man über Sprungtechnologien, über Bioökonomie, jetzt das große Wort, wenn man dann sozusagen die Natur nicht mehr ausbeutet und alles irgendwie in den Griff bekommt. Die Gefahr ist, dass es eine falsche Story ist, eine falsche Alternative und dass eben damit die Produktions- und Lebensweise nicht verändert werden muss. Und die zweite falsche Alternative, auch da sagen wir, es ist nicht grundlegend falsch, aber so wie es zurzeit gefeiert wird, in der Ausschließlichkeit, halten wir es für falsch, das sind die grünen Konsumenten und Konsumentinnen, also natürlich wir alle und viele andere, wenn wir nur die richtige Entscheidung treffen am Regal oder beim Autokauf, dann werden E-Autos gekauft, dann wird der Laden schon sich stabilisieren. Und da ist unser Argument, nein, das ist ein falscher Glauben in Technologie, so wichtig sie im Einzelfall ist, und ein falscher Glauben in die Konsumentscheidung, wenn die grundlegenden Strukturmuster nicht in Frage gestellt werden. Vor dem Hintergrund argumentieren wir, und das ist, glaube ich, wichtig in einem Spektrum, wo ja sicher auch einige hier in Bewegung oder NGOs aktiv sind, aber auch für eine Stadt wie München. Erstmal die Ausweitung, und das ist gar nicht ohne, die Ausweitung der imperialen Produktions- und Lebensweise einzuhegen. Das Entwicklungsdispositiv ist immer noch die Begründung für Rafael Correa in Ecuador, eben Yasuni aufzukündigen, ist die Begründung für TTIP, bei uns heißt es halt nicht Entwicklung, sondern Wachstum im globalen Norden, und das einzuhegen. In Österreich haben wir gerade eine hochinteressante Auseinandersetzung, ich kann gerne in der Diskussion darauf eingehen, um eine dritte Flughafenpiste, ja, wo ja jetzt glücklicherweise zurückgezogen wurde, können auch die Profs mal ein bisschen stolz sein, weil sie mit einer Erklärung da ziemlich viel Rabatz gemacht haben, damit die Politik hat da ein bisschen Muffe bekommen, weil Wahlkampf ist. Aber erstmal einzuhegen, dass die Flughäfen ausgebaut werden. Einzuhegen, dass die Städte immer autogerechter machen werden. Das ist Teil einer solidarischen Lebensweise, weil wenn das immer weitergeht in die andere Richtung, wird es umso schlimmer, es umzukehren. Der zweite Punkt, der uns wichtig erscheint für die Diskussion um Alternativen, auch wenn die Menschen die Externalisierungsgesellschaft und die imperiale Lebensweise leben, gibt es doch Unmut und Erfahrung von Ungleichheit und Ausbeutung und Zerstörung in unseren Gesellschaften. Es gibt Krisenerfahrungen, müssen wir unter uns oder mit anderen nur sprechen, und an diesen Krisenerfahrungen anzusetzen und zu sagen, was leuchtet da auf, was ist verankert an imperialer Lebensweise und was leuchtet auf an einer solidarischen Lebensweise. Die soziale Ungleichheit, die Zahlen sind genannt worden, die nimmt zu, die Prekarisierung und Arbeitsverdichtung nimmt zu, und das hat doch etwas zu tun mit der permanenten Wiederherstellung einer imperialen Lebensweise. Die Krise der sozialen Reproduktion, ja, wo wird Pflege gemacht, wo kann überhaupt noch auskömmlich gelebt werden, und viele unerfüllte Wünsche nach Mitbestimmung, sei es politischer Art oder selbst im Betrieb. Und auch das müssen wir immer wieder sehen, es gibt ja nicht den Kapitalismus als geschlossenes System, der sozusagen durch uns hindurch marschiert und alles bestimmt, sondern es gibt ja permanent die Schaffung von Neuem, von Alternativen. Wenn wir auf die solidarische Ökonomie, Christian Felber ist gefallen, die Gemeinwohlökonomie, wenn wir auf die Commons-Bewegung erblicken, also die Nischen, viele Nischen, die entstehen, aber Wikipedia ist ja längst keine Nische, sondern das ist ja ein sehr wichtiger Mechanismus, um bestimmte Informationen auch Commons-basiert bereitzustellen. herzustellen. Es gab die wichtigen Energievolksentscheide, ja, in Berlin, in Hamburg, wo es ja gar nicht mehr in die Nische geht, sondern es geht darum, ziemlich wichtige Städte in Deutschland, Vattenfall, sozusagen der Versorgung durch Vattenfall und dem Profitprinzip zu entreißen und da was anders zu organisieren. Und es gibt viele Ansätze von gebrauchswertorientierter Produktion, werden Sie vieles kennen, ob das Repair-Cafés sind oder anderes. Aber auch der öffentliche Sektor, ich würde das nie unterschätzen, ist ein wichtiger Aspekt. Und hier bei einer Veranstaltung der Stadt München ist es ja schon wichtig zu betonen, ob die Stadt München sozusagen bestimmte Bereiche der Daseinsvorsorge privatisiert oder nicht, oder in Wien genau dasselbe. Die Grundthese, die Grundüberlegung, die wir auch in der Gruppe immer wieder diskutieren, ist, dass wir einen Horizont brauchen, und der Horizont würde darin bestehen, ein gutes Leben für alle, nicht deutsche Vita für wenige, sondern ein gutes Leben für alle, und zwar weltweit, bedeutet, dass wir Wohlstand anders schaffen müssen. Also nicht wir verzichten und gehen in die Ecke und tragen die Last der Welt auf uns, sondern Wohlstand anders zu schaffen, Wohlstand, der nicht mehr nur auf per se Expansion geht, mehr T-Shirts, mehr, sondern in andere Formen der Wohlständigkeit zu haben. In der Ernährung heißt es, gute Lebensmittel und wegzukommen von einer auf kapitalistischem Profit basierenden Ernährungsindustrie, wo so viel Abfall produziert wird, weil eben noch um 5 Minuten vor 6 im Bäckerladen genug Brot sein muss, das um 5 nach 6 als Ware entwertet ist und dann auf den Müllhaufen fließt. Die Frage der Mobilität. Ja, warum muss das Bedürfnis nach Mobilität A überhaupt entstehen? Denken wir an die erzwungene Mobilität, wenn Menschen, weil die Mieten in München zu hoch werden, ins Umland ziehen müssen und dann zur Arbeit pendeln müssen. Aber auch die freiwillige Mobilität, warum muss die so viel über Automobilität gesichert werden und kann nicht über öffentlichen Verkehr, Fahrradwege, zu Fuß gehen und anderes. Dasselbe bei Wohnen, bei Stadtentwicklung. Warum ist die Rente, also die Bodenrente, die kapitalistische Bodenrente, warum ist sie so entscheidend in der Stadtentwicklung? Und warum spielen öffentliche Aspekte dann immer nur eine sekundäre Rolle? Erstmal muss es brummen, die Städte können kaum noch, gehen tun sie eh nicht, aber können sich kaum noch bewegen, so Testosteron gefüllt sind sie, weil die Mieten so hoch sind und anderes. Also wie werden die Güter zum Leben, für ein sinnerfülltes Leben, und auch die Arbeitsprozesse, die zu diesen Gütern gehören, aber auch die sozialen Beziehungen, das ist gesagt worden, wie können die sozusagen produziert werden, wie kann das hergestellt werden, ohne sich einem per se kapitalistischen Wachstumszwang zu unterwerfen. Ein Leitbild wäre ein gutes Leben für alle, und Einsatzpunkte, das könnte jetzt hier endlos sein, wäre eben ein demokratischer und transparenter öffentlicher Sektor, und aber auch eine Reorientierung, und das wird meine letzte Bemerkung sein, in Richtung Postwachstum und Degrowth, also weg von der Wachstumsfixierung, die ja nicht nur eine ist, die unternehmensgetrieben ist, sondern die ja auch sehr in den Gewerkschaften und in den Parteien verankert ist. Die Idee von Degrowth, Entwachsen oder Postwachstum, heißt nicht, dass wir uns daran laben, dass in Venezuela oder Griechenland Krise ist. Hurra, das Wirtschaftswachstum geht zurück. Sondern die Idee von Degrowth und Postwachstum ist, ein politisches Projekt zu entwickeln, über Jahre und in engem Austausch mit anderen Weltregionen, wie wir in unserer Gesellschaft einen Wohlstand schaffen, und zwar einen Wohlstand, der materiell gesichert ist, der aber auch in der Daseinsvorsorge gesichert ist, da kommt der Staat dazu, öffentliche Infrastrukturen, und der auch in dem erfüllten Leben gesichert ist, das ja nur begrenzt ein immer auf Konkurrenz getriebenes Leben sichert. Wie kann das gesichert werden? Das ist aus meiner Sicht die Kernbotschaft von Degrowth. Also nicht super, dass es schrumpft oder wir wollen Schrumpfung, sondern wie wird die Gesellschaft umgebaut, dass wir daraus mal als politisches Projekt und das politische Projekt, um Buen Vivir zu ermöglichen, als Teil von Buen Vivir. Und das heißt aus meiner Sicht zentral, und das haben wir in Jena im Postwachstumskolleg jetzt auch oft diskutiert, die Wachstumszwänge, die kapitalistisch getriebenen Wachstumszwänge auf den Finanzmärkten, die Ansprüche der Banken, die immer nur mehr Knete sehen wollen im Mittelstand, auch bei den Großunternehmen, oder eben auch die Expansionslogiken der Industrie und anderem, der Landwirtschaft, der industriellen Landwirtschaft zu untergraben. Also wie wird nicht verzichtet, sondern wie wird ersetzt? Das ist die Frage, die uns zum guten Leben führt. Wie können wir als gesellschaftlich problematische Bereiche, und da gibt es ja keinen Konsens, ja, wenn wir heute auf die Straße gehen würden, was heißt Mobilität, dann würden die meisten sagen, Auto, klar. Und wenn wir Ihnen sagen, und was würden Sie am liebsten machen, dann würden viele oder hoffentlich nicht zu viele sagen, ein SUV, ja? Also Minipanzer, großes Auto. Also das sind gesellschaftliche Lernprozesse, es sind Auseinandersetzungen, es sind Konflikte darum, wie in dieser Gesellschaft Wohlstand geschaffen wird. Und blicken wir mal zurück, auch vor 40 Jahren, Mitte der 70er Jahre, sind die, die gesagt haben, das, was hier gemacht wird mit Atomkraft, mit Nuklearenergie, sind denunziert worden als fortschrittsfeindlich. Als ihr wollt das Wachstum nicht ermöglichen, ihr wollt Arbeitsplätze kaputt machen. Das Gleiche jetzt, die gleichen Argumente bei der dritten Piste in Österreich. Und es hat sich ein Konsens herausgebildet über viele Konflikte im Wendland, über Proteste, über Forschung, über vieles Schreiben, über die Involviertheit der Kirchen, dass es heute einen Konsens, eine überwiegende Meinung gibt, dass diese Gesellschaft aus der Atomkraft aussteigen soll. Das waren 40 Jahre intensive gesellschaftliche Auseinandersetzung. Es gibt heute Ansätze, und ich hoffe, dass wir in 10 Jahren auch diesen Konsens haben, dass Fleischfabriken nicht gehen. Das heißt nicht, dass wir alle kein Fleisch mehr essen sollen, sondern dass weniger Fleisch, ökologisch produziertes Fleisch gegessen wird, wenn es gewünscht ist. Viele wollen kein Fleisch mehr essen. Aber dass wir zur gesellschaftlichen Vereinbarung kommen müssen, dass tierethisch, aber eben auch im Hinblick auf die Sojaproduktion im globalen Süden für die Futtermittel, Fleischfabriken gehen nicht. Und so könnte man das durchdeklinieren. Ja, aus meiner Sicht, und da sind wir wahrscheinlich noch ganz am Rand, gehen automobilisierte Städte auch nicht. Ich war gerade in Buenos Aires, Santiago de Chile und Concepción. Die Städte stinken. Und wenn ich bei einem Vortrag wie hier sage, vielleicht müsste man auch die Automobilität überwinden, habe ich immer jetzt gesagt, denken die, da kommt einer aus dem Norden, der ist so zu Öko, ein bisschen Ökospinner. Na, die Leute haben genickt, die fanden das richtig gut, den Vorschlag, weil in Santiago de Chile, wenn es 2 Tage nicht regnet, kann man nicht nur die Anden nicht mehr sehen, man kann nicht mehr gut Luft holen. Über Peking und so müssen wir gar nicht reden. Das ist die Idee von Degrowth, also andere, ein Prozess, um Wohlstand anders zu schaffen und die kapitalistische Wachstumslogik im Städte, in der Stadtentwicklung, in der Automobilproduktion und anderem zu begrenzen. Und da spielen, das ist hoffentlich rübergekommen, eben nicht nur die Nischen eine Rolle, so wichtig sie sind als Experimentierräume, da spielt auch die öffentliche Politik eine Rolle. Da ist auch die Stadt München, die Stadt Wien, das Bundesland X und Y und der Staat gefordert, die Rahmenbedingungen zu schaffen für gutes Leben, das eben in Aushandlungsprozessen, aber gegebenenfalls auch in Konflikten sich durchsetzen müssen. Und der letzte Punkt ist aus meiner Sicht die Frage der Werte. Das haben wir jetzt schon öfters gehört. Wie kommen wir raus aus einer Orientierung an Produktivismus und Konsumismus, die kaum hinterfragt ist? Also was heißen Werte von Kooperation gegen sozusagen die Dominanz von Konkurrenz? Manchmal mag Konkurrenz sinnvoll sein, wenn man sich vergleicht und anders, aber Konkurrenz wird heute zerstörerisch, weil Konkurrenz notwendig externalisieren muss. Die Unternehmen hier können nur überleben, wenn sie zu schändlichsten sozialen und Umweltbedingungen in anderen Ländern produzieren lassen. Die Frage von Gerechtigkeit, eigentlich gibt es in unserer Gesellschaft viele Anknüpfungspunkte für Gerechtigkeit und das wieder stärker ins Zentrum zu stellen. Und auf diesem Kongress muss ich natürlich gar nicht über die Notwendigkeit von ökologischer Nachhaltigkeit sprechen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
Soweit Professor Ulrich Brandt vom Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien. Sein zusammen mit Markus Wissen veröffentlichtes Buch »Imperiale Lebensweise – Zur Ausbeutung von Mensch und Natur in Zeiten des globalen Kapitalismus« ist im März dieses Jahres im Ökom Verlag erschienen, hat 224 Seiten und kostet 14,95 Euro.
Lora München, der Sender, der aus dem Rahmen fällt.
Wie können wir als Bürgerinnen und Bürger einen Beitrag dazu leisten, dass wir nicht auf Kosten anderer Menschen, auf Kosten der Natur leben? Was können wir tun, unsere Lebens- und Produktionsweise zu ändern? Dazu hören wir nun 3 kurze Statements. Einmal von dem ecuadorianischen Politiker und Autoren Alberto Acosta, von Gregor Barrier und von Thomas Brose vom Klimabündnis der europäischen Städte mit den indigenen Völkern der Regenwälder. Und mit Brose geht es jetzt auch gleich los, dann folgt Gregor Barrier.
Es gibt verschiedene Ebenen. Ich finde es immer so ein bisschen problematisch, wenn wir sozusagen die Konsumenten für alles verantwortlich machen, was schlecht auf der Welt ist. Natürlich hat jeder Einzelne und Einzelne mit seinem und ihrem Kaufverhalten einen gewissen Einfluss. Auch die Städte, die Kommunen, das dürfen wir ja auch nicht vergessen, die investieren Milliarden pro Jahr in Einkauf von Produkten. Sei es Papier, Computer, Kaffee, Tee, alles Mögliche. Also da haben Sie als Einkäufer natürlich auch große Möglichkeiten, was zu beeinflussen. Aber was wir ja hier auch zum Teil diskutieren, sind ja die Strukturen, die dahinter stecken, die wir nur unzulänglich beeinflussen können. Und da, denke ich, müssen wir auf die politische Ebene, und das ist sozusagen das Anliegen des Klimabündnisses, zumindest auf der lokalen Ebene politisch Einflussnahme zu nehmen, aber dann auch national und vor allem europäisch. Ja, wir hier haben ja noch die EU und deshalb ein Großteil der Gesetzgebung wird in Brüssel verabschiedet und deshalb müssen wir dort Einfluss nehmen und gucken, was können wir dort beeinflussen. Als Einzelner kann man sich vielen verschiedenen Initiativen anschließen, die es schon gibt. Ich denke auch hier in München. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten von Petitionen bis zum konkreten Engagement und ich denke, wir haben hier jetzt die Tage, die Leute, die hier sind, die jungen Leute, das sind ja Leute, die schon in irgendeiner Weise sich engagieren und was machen wollen und was bewegen wollen, sei es im Kleinen hier als Helfer, das sind ja alles wichtige Sachen und ich denke, das sind alles Möglichkeiten.
Ja, auf jeden Fall nicht die Macht anstreben in diesem Fall, weil das haben wir gesehen, dass das so dieser instrumentelle Weg nicht funktioniert. Ich würde eher sogar die Macht kontrollieren, an der Macht teilhaben, aber nicht die Macht übernehmen. Ich würde eine neue Idee auch von Hegemonie und Macht, die eher so aus dem Sozialen herauskommt. Aber also wir können sehr viel tun. Wir können, das Buen Vivir sagt uns ja, Einklang mit uns, mit unserer Gemeinschaft und mit der Natur. Also ich meine, hier gibt es viel zu tun. Ja. Ob wir jetzt Ökostrom haben, denke ich jetzt so mit mir selber, ob ich mein Konsumverhalten ändere, ob ich gebrauchte Dinge kaufe, ob ich in meiner Gemeinschaft Gemeinschaften bilden, die kein Profitinteresse haben, finde ich total wichtig. Ich finde gar nicht mal so wichtig geldfreie Bereiche. Ich finde viel wichtiger, dass es Bereiche gibt, wo das Profitstreben nicht ist. Also zum Beispiel bei einem Verein, wenn da ein Überschuss da ist, dann wird der halt zurückgegeben, weil es ist ja nicht das Ziel oder er wird gemeinschaftlich genutzt. Das ist viel wichtiger für mich, als dass das Geld an sich sozusagen als Böses verschwindet. Okay, wir sind hier eher die schon überzeugt sind, aber jetzt raus, jetzt überzeugen wir, gehen wir mal zu diesen Wirtschaftsvertretern, reden wir mal, wenn die Frau Merkel kommt und sagen, Moment mal, wissen Sie eigentlich, was hier mit der Kohle ist? Ja, sprechen wir mal diese Bergwerkfirmen an, beschweren wir uns. Ich finde, da ist unser Engagement und da können wir total viel bewirken. Aber es ist für mich auch wichtig, dass jeder das bewirkt, wo er das Gefühl hat, dass er seine Rolle hat. Man muss auch seine Rolle da finden, in dem, was man auslösen kann. Ganz wichtig wäre für mich auch zum Abschluss noch zu sagen, wir dürfen nicht unsere Kapazität der Empörung verlieren. Dieses Konzept kommt von Antanas Mockus aus Kolumbien. Er hat gesagt, wir dürfen nicht aufhören, uns zu empören, wenn die Territorien zerstört werden, wenn die Kinder nichts zu essen haben. Wir müssen uns empören, wir müssen wieder lernen, uns zu empören, weil die Empörung hilft uns zu mobilisieren. Jeden Tag hören wir, es sind 111 Indigene sind in Ecuador im Gefängnis. Ja? Die könnte man politische Gefangene nennen. Jeden Tag hören wir Ermordungen in Kolumbien, in anderen Ländern. In Peru ist die Menschenrechtslage. Wir müssen uns darüber empören, auch wenn es jeden Tag kommt. Es darf nicht eine Normalisierung geben, dass nach und nach die Umweltzerstörung voranschreitet. Die Territorien stehen unter Druck, weiterhin und sogar noch viel stärker. Und ich glaube, solange wir uns darüber empören, können wir auch was bewegen.
Aber zuerst muss ich anerkennen, dass der Markt nicht unbedingt gleich mit Kapitalismus zu setzen ist. Der Markt existierte und existiert immer noch in den indigenen Gemeinschaften, wo der Kapitalismus noch nicht drin ist. Der Markt ist ein Kulturort, wo man die Leute nicht nur werten, nur Ware austauschen, sondern auch kulturellen Beziehungen pflegen. Es gab einen bekannten Denker, Karl Polanyi. Ich habe bestimmt von Karl Polanyi gehört. Der sagte, der Markt kann ein guter Diener sein, als wird immer ein schlechter Herrscher. Darum muss man den Markt anders aussehen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern der Gemeinschaft. Zweitens, für mich sehr wichtig, wir werden uns nicht aus der erzwungenen Komplizenschaft befreien als Konsumenten, sondern als Bürger. Es ist nicht nur eine Frage von einem vernünftigen Konsum. Wir müssen das aus einer ganz anderen Perspektive betrachten. Recht auf Ernährungssouveränität, Recht auf Energie, Recht auf Erziehung, Recht auf Gesundheit. Das sind Sachen, die wir anders betrachten müssen. Und das ist nicht nur eine Aufgabe des Staates, sondern vor allem der Kommunen und der Gemeinden. Und drittens, ich finde, gibt es hier in der Bundesrepublik eine Menge Möglichkeiten, Projekte, Vorschläge, hat man hier von Energiewende gesprochen, Transition Towns gesprochen. Ich habe euch von dieser sehr interessanten Idee, die in Köln entstanden ist, der Dach des guten Lebens. In Köln gibt es einen Rat, eine Ernährungssouveränität-Rat. Wie kann man der ernährende Staat durch die eigenen Möglichkeiten sichern? Und da wurde auch gesagt, dass hier in der Bundesrepublik eine starke oligopolistische Struktur im Agrarsektor existieren. Vier große Supermärkte kontrollieren 76% des Marktes. Das müssen wir auch analysieren und diskutieren. Und da gibt es hier in der Bundesrepublik, in Deutschland, nicht nur in der Bundesrepublik, in anderen Ländern Erfahrungen, wie man anders mit dem Geld umgehen kann. Wir müssen diese Erfahrungen austauschen. Wir können miteinander und voneinander eine Menge lernen. Aber gleichzeitig müssen wir die Kämpfe austauschen und mitmachen. Es muss eine gewisse Solidarität nicht nur bei den Projekten, sondern bei den Kämpfen stehen. Und wir müssen die Kämpfe, das sind die kleine Volker in Südamerika, oder die Kämpfe hier zum Beispiel der Leute, die in diesem Thema Ende Gelände oder gegen Atomkraft als einige Kämpfe betrachten. Und wir müssen aus verschiedenen Seiten, aus klassistischer Perspektive, aus der feministischen Perspektive, aus der ökologischen Perspektive und natürlich aus der Kolonial unsere Kämpfe ausrichten und orientieren. Und dieses Orientieren wird nicht von uns kommen. Wir müssen uns selbst orientieren und gemeinsam orientieren. Und wir werden auch von euch eine Menge lernen.
Soweit Alberto Acosta. Acosta war 2007, 2008 Präsident der verfassungsgebenden Versammlung Ecuadors, die das Buen Vivir-Konzept als ein Leitprinzip in ihrer Verfassung verankert hat. Alberto Acosta hat in Köln Ökonomie studiert und war Professor an mehreren Universitäten. Er ist Autor des Buches Buen Vivir – Vom Recht auf ein gutes Leben, das 2015 im Ökom Verlag erschienen ist. Und zuvor haben wir Gregor Barrier und Thomas Brose gehört. Und zum Schluss hören wir jetzt Bernadette Julia Felsch vom Referat für Gesundheit und Umwelt der Stadt München, RGU. Sie hat die Buen Vivir-Konferenz organisiert und wir wollten wissen, ob diese wirklich tolle Veranstaltung erstmalig stattgefunden hat und ob die Konferenz weitergeführt wird.
Es ist erstmalig und einmalig, denn es ist eine Projektaktivität im Rahmen eines EU-Projektes. Wir haben uns im Rahmen der Bewerbung, haben wir das eben der EU vorgeschlagen und als dann das Projekt zustande kam, waren wir auch verpflichtet, diese Konferenz durchzuführen. Und ich war nicht bei der Bewerbung dabei, als das überlegt wurde. Ich habe es dann nur durchgeführt als Nachfolgerin. Wir beginnen jetzt ein neues EU-Projekt, das wurde jetzt kürzlich von der EU genehmigt. Da geht es eben um erneuerbare Energien, das heißt Change the Power, Empower to Change. Und da machen wir auch wieder Veranstaltungen. Wir zeigen zum Beispiel einen Film über den Belo Monte Staudamm im Amazonasgebiet. Aber so eine große Konferenz wie diese hier haben wir diesmal nicht mehr im Programm. Sie ist sehr, sehr teuer. Vor allem ist es auch sehr schwierig, Räume zu bekommen und dann die Veranstaltung zu bewerben. Das ist besonders teuer in München. Wir haben einfach die Ressourcen nicht. Also ich habe das alles fast alles alleine gemacht und ich habe natürlich auch noch andere Dinge zu tun. Ich arbeite in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und insofern haben wir gesagt, wir machen wieder was. Das ist dann allerdings in kleinerem Rahmen.
Und damit sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Verantwortlich für die vergangene Stunde war Dietmar Freitsmiedl, der sich auch am Mikrofon verabschiedet. Und weiter geht's jetzt mit dem LoRa Magazin mit aktuellen Themen, Meinungen und Nachrichten.